Ganz herzlich zur 72. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung und natürlich auch alle Gäste hier im Saal und auch natürlich, darauf kommen wir gleich noch, unsere, ich bezeichne es mal in dem Fall als Sachverständigen, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, haben sich in der parlamentarischen Sommerpause einige Geburtstage, ja man könnte fast sagen, angesammelt und deswegen will ich sie für unseren Parlamentarischen Beirat einmal aufzählen. Wir gratulieren heute ganz herzlich dem Kollegen Amand Zorn. Er hatte am 18.07. Geburtstag, dem Kollegen Muhannad Al-Halak am 31.07., Herr Johannes Wagner am 1.08., Jakob Blankenburg am 5.08. und Dr. Stefan Kaufmann am 21.08. Ihnen allen einen herzlichen Glückwunsch aus dieser Runde. Wir haben den Tagesordnungspunkt 1, Unterrichtung über das High-Level Political Forum on Sustainable Development vom 8. bis 17. Juli diesen Jahres in New York. Wir waren als Bundesregierung daran beteiligt. Wir als PBNE konnten einem Teil der Veranstaltung mit im Rahmen einer Delegationsreise folgen. Von letzterem wird zu einem anderen Zeitpunkt noch mal zu berichten sein. Für heute freue ich mich, dass wir die beiden federführenden parlamentarischen Staatssekretärinnen heute zu Gast haben. Mit der sozusagen für die Bundesregierung Federführung betraut war die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann vom BMUV. Herzlich willkommen in dieser Runde. In Begleitung sind dabei, so wurde es mir aufgeschrieben, Frau Isabel Albrecht, Frau Jessica Suppli und Frau Isabel Wunsche. Okay, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und wir haben vom BMZ unsere parlamentarische Staatssekretärin Dr. Bärbel Kofler. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie uns heute auch Rede und Antwort stehen, im Doppelpack sozusagen. Und die Begleitung sind Frau Barbier Neubacher und Frau Julia Hannig. Herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und auch, dass es so zeitnah passiert. Das ist ja auch nicht immer der Fall, aus terminlichen Gründen, aber in dem Fall ist es gut. Es gab ein Thema des HLPF, ich nur zitiere es mal, Stärkung der Agenda 2030 und Beseitigung der Armut in Zeiten multipler Krisen. Die wirksame Bereitstellung nachhaltiger, widerstandsfähiger und innovativer Lösungen. Ich glaube, viel prägnanter kann man die aktuellen Herausforderungen nicht formulieren. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die folgenden 5 SDGs im Vordergrund standen. SDG Nummer 1, keine Armut. Nummer 2, kein Hunger. Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Nummer 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Halbzeit der Agenda 2030, ich sage jetzt mal, mitdiskutiert worden. Die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse waren ja doch einigermaßen ernüchternd. Und das, was wir an Krisen erleben, ist natürlich nicht förderlich zur Erreichung. Umso wichtiger ist es, am Ball zu bleiben. Und die Dringlichkeit, die zeigen uns die Rahmendaten und in Bezug zumindest auf das Thema Klimaschutz, die aktuellen Entwicklungen zum Klimawandel sind ja auch eher so, dass wir wissen, wir müssen mehr Tempo vorlegen. Den Mitgliedern dieses Beirates wurde auf Ausschuss Drucksachen Nummer 2026129 und 130 eine Zusammenfassung des High-Level Political Forum zur Verfügung gestellt. Wir haben für diese Sitzung verabredet, dass unsere beiden Staatssekretärinnen mit einem Eingangsstatement vorlegen. Wir haben gesagt, so 10 Minuten zur groben Orientierung. Wir wollen nichts abwürgen, aber man muss ja auch nicht unnötig lange reden, wenn man es auf den Punkt bringen kann, sage ich jetzt mal. Also die Uhr wird mitlaufen, ist aber nicht streng zu sehen. Und da Frau Dr. Hoffmann sozusagen die Delegationsführung innehatte, wird sie auch beginnen. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Ja, lieber Vorsitzender Helmut Klebern, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung, heute hier zu sein. Ich finde es auch gut, dass es zeitnah ist. Dann ist es noch alles so ein bisschen frischer und so können wir uns noch mal gegenseitig austauschen zu unseren Eindrücken. In diesem Jahr waren wir ja erstmals gemeinsam da. Also es waren ja immer einige Beiratsmitglieder auch dabei. Aber diesmal waren wir ja das erste Mal sozusagen als Beirat und ja, andere Delegationsteil dort. Und es war auch sehr schön, dass wir uns auch vor Ort schon mehrfach getroffen haben und uns auch zwischendrin mal austauschen konnten. Ja, es klang ja jetzt schon an, Agenda 2030, so mitten in der Zeit sozusagen, muss man ja immer überlegen, wo man steht und wo will man noch hin. Und das ist natürlich in Teilen ernüchternd. Wir erreichen viele Vorhaben nicht, viele Ziele nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber notwendiger denn je, diese Ziele in Angriff zu nehmen und zu erreichen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zwar einerseits nicht zufrieden sein können, aber auf der anderen Seite eben nach vorne schauen müssen und vielleicht noch mal mehr Anstrengungen zur Verwirklichung all der Ziele ja, alle beitragen müssen. Ja. Wir haben vor Ort von vielen Partnerländern das Zeichen bekommen, dass Deutschland da weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielt. Und es wird sehr wohl wahrgenommen, wie wir uns da verhalten und mit welcher Art Delegation wir dort anreisen. Und ich finde, das war dieses Mal auch sehr erfolgreich. Und da haben alle dazu beigetragen. Danke an alle, auch das ganze Team der Mitarbeitenden. Danke auch Bärbel für die wieder sehr gute Zusammenarbeit. Und so machen wir es ja auch gleich. Ich mache mal einen kleinen Einstieg und Bärbel Kofler ergänzt dann noch mal. Wir haben einiges zusammen bearbeitet, aber jeder war natürlich auch noch mal oder jede von uns war auch noch mal separat unterwegs. Wir haben gemeinsam BMUV und BMZ im April die breite nationale Nachhaltigkeitscommunity bei uns zur jährlichen nationalen Vorbereitungskonferenz eingeladen. Das ist sozusagen unser Forum, um der Bundesregierung ihre Wünsche eben und Anliegen für das HLPF mit auf den Weg zu geben. Beim HLPF selbst, es war sehr hochrangig auch besetzt, waren ca. 90 Ministerinnen und Vizeminister anwesend, obwohl das natürlich jetzt nicht, sag ich mal, das allerhöchste Gremium war, so, aber das war schon sehr bedeutend. Und im Fokus stand bei den vielen Beiträgen natürlich der Zukunftsgipfel, der jetzt Anfang dieser Woche stattgefunden hat. Wir kommen sicher noch dazu. Und da war natürlich auch ein Satz, eine breitere oder ein Thema, eine breitere Vernetzung und Betrachtung der SDGs. Die Schwerpunktziele dieses Jahr, Herr Klebank hat es ja gesagt, waren SDG 1, Armut, 2, Hunger, drittens die SDG 13, das Klima, SDG 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen und wie jedes Jahr SDG 17, die Partnerschaften. Die deutsche Delegation hat sich sehr vielfältig zusammengesetzt. Es waren Ressorts, Länder, Kommunen, Verbände, Zivilgesellschaft, einige sehe ich auch hier heute. Es freut mich. Dann die deutschen Jugenddelegierten, auch wieder sehr wertvoll. Und natürlich Parlamentarierinnen der verschiedenen Fraktionen. Und das war wirklich was Besonderes und uns hat Spaß gemacht, kann ich sagen, und war gut, hat uns alle noch mal motiviert, war ein politisches Zeichen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das so weiter fortsetzen können. Wir hatten ein deutsches Side-Event, das diesmal ein bisschen anders organisiert war als sonst. Auch das war meines Erachtens ein großer Erfolg. Wir haben da sehr positive Rückmeldungen bekommen zu unserem anderen Format. Wir hatten ja so eine Art, wie hieß das, Catwalk gemacht. Und da hat es wirklich viel Raum gegeben, sich auszutauschen. Und da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Mir persönlich wichtig ist immer das Women's Leaders Breakfast. Da kommen Frauen aus aller Welt zusammen, auch Frauen, die in ihren Bereichen führend sind und diskutieren beim Frühstück, wie man sich gegenseitig unterstützen kann und wo Probleme liegen. Diesmal war der Fokus auf SDG 16, also Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen und feministische Klimagerechtigkeit. Und wir treten immer als Co-Host auf sozusagen, uns kriegt man nur im Doppelpack, kann man sozusagen sagen. Aber wir hatten diesmal eben auch als Partnerorganisation UN Women und haben dort die Vorsitzende sozusagen auch mit in der Runde gehabt. Wir haben dann neben diesen Events, die wir gestaltet haben, und da danke ich auch nochmal ausdrücklich allen Teams, weil das ist immer sehr viel Vorbereitungsarbeit, geht auch immer bis zur letzten Sekunde, ehrlich gesagt. Da gibt es ja immer viel noch frisch zu entscheiden. Neben dem haben wir auch bilaterale Gespräche geführt mit führenden UN-Vertreterinnen. Also ich war beispielsweise zusammen mit Dennis Francis oder also dem amtierenden Präsidenten der UN-Generalversammlung oder dem UN-Untergeneralsekretär Guy Ryder. Und da ging es zum Beispiel auch um Vorbereitung des Zukunftsgipfels. Dann blickt man ja auch immer auf die anderen Staaten und es finden gegenseitige Kommentierungen von Staatenberichten statt. Da geht es um freiwillige Staatenberichte. Ich habe den von Kolumbien kommentiert und Frau Kofler den von Armenien und Brasilien. Und das würdigt dann auch immer noch mal die Zusammenarbeit mit den Partnerländern. Also denen ist das dann auch wirklich noch mal sehr wichtig. Dann gibt es ja so eine Erklärung am Ende, die war natürlich belastet durch die geopolitisch angespannte Situation, die wir auch immer noch haben oder die sich in Teilen der Welt auch noch mal zuspitzt. Und deswegen ist diese Erklärung ein bisschen hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Aber letztendlich haben wir es geschafft, eine zu verabschieden. Und das ist ja schon mal ein Wert an sich. Und deswegen lohnt es sich da auch weiter, so multilateral zusammenzuarbeiten. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem Summit of the Future. Der fand ja statt. Sie haben das alle, Sie wissen das oder haben es auch in der Presse verfolgt. Der Kanzler war auch da und die Außenministerin ist da. Und da geht es eben wirklich noch mal intensiv darum, wie wir besser gemeinsam den großen globalen Herausforderungen begegnen können. Da muss man manchmal an Strukturen ran, da muss man andere Entscheidungswege auch finden. Und da haben Deutschland und Namibia die Konferenz vorbereitet. Und es wurde allseits die Verhandlungsführung gelobt. Und können wir, glaube ich, ein bisschen stolz darauf sein, dass Deutschland da als zentrale Rolle für diesen wichtigen multilateralen Prozess tätig war. Die Deklaration on Future Generations wurde dann eben auch am Montag im Konsens angenommen. Auch da hätten wir uns natürlich was Ambitionierteres gewünscht, aber in Anbetracht der Lage ist es trotzdem ein großer internationaler Erfolg, ein Erfolg der Weltgemeinschaft. Und das für das BMUV wichtige Thema, das Sound Management of Chemicals, ist erfreulicherweise auch im Pakt enthalten. Und das gibt uns ein bisschen Rückenwind und auch Motivation für die zukünftige Arbeit, an der wir, glaube ich, alle teilnehmen sollten. Genau, als Ausblick noch, das nächste HLPF können Sie schon mal in Ihren Kalender eintragen, soll in der Woche vom 14. bis 24. Juli stattfinden. Da wird es dann schwerpunktmäßig auf SDG 3, also Gesundheit, 5, Gender, SDG 8, Arbeit und Wirtschaftswachstum und SDG 14, Leben unter Wasser und natürlich wieder die Partnerschaften konzentrieren. Und diesmal planen wir auch die Vorlage eines freiwilligen Staatenberichts. Und das wird dann der dritte Bericht dieser Art sein, den Deutschland schon mal abgegeben hat. Die beiden Ministerien, die Zuständigen, erarbeiten jetzt das Konzept. Und der Bericht soll dann auf unserer aktualisierten deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen, die ja in Diskussionen und schon relativ weit fortgeschritten ist. Und auch da ist es wichtig, dass wir die Community einbinden. Das ist auch schon geschehen. Und ich habe jetzt die Zahlen, ich will keine falsche Zahl sagen, aber es gab unheimlich viele Rückmeldungen aus der Zivilgesellschaft zu diesem Entwurf. Und das wird jetzt alles peu à peu eingearbeitet. So viel von mir.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Und damit gehen wir auch direkt zum zweiten oder ergänzenden Bericht von Frau Dr. Kofler über. Bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bemühe mich wirklich nur zu ergänzen. Ich hoffe, ich vergesse nichts, aber dafür haben wir auch die Gelegenheit der Diskussion noch, vielleicht auch mit den mitreisenden Parlamentariern noch einmal ein paar ergänzende Erfahrungen zu hören. Auch von meiner Seite und von Seiten des BMZ noch mal der herzliche Dank an allen, die das vorbereitet haben. Das ist immer, wie Frau Hoffmann richtig sagt, eine Mammutaufgabe, auch für die entsprechenden Sekretariate und die entsprechenden Mitarbeiter. Und wir machen das ja immer in gemeinsamer Kooperation, Umweltministerium und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungsministerium, in wechselseitiger Delegationsleitung. Also dieses Jahr Frau Hoffmann, nächstes Jahr wieder ich. Also es wird immer abwechselnd durchgeführt. Ich sage das deshalb, weil es auch zum Ausdruck bringt, dass wir sehr eng inhaltlich abgestimmt sind. Und um das geht es ja am Ende des Tages, dass man aus einem Guss auftritt und kohärent das Land vertritt. Das High-Level-Forum hat immer eine ganz wichtige Brückenfunktion. Die Mitreisenden wissen das natürlich. In diesem Jahr ganz besonders vor dem Zukunftsgipfel, der ja vor zwei Tagen geendet hat und Frau Hoffmann hat es erwähnt, Gott sei Dank mit einem Zukunftspakt geendet hat, auch wenn das mit vielen Schockmomenten noch durchaus nicht einfach war. Aber auch vor dem Anfang Oktober stattfinden, das erste Mal stattfinden, Hamburg Sustainability Konferenz. Und ich sage das deshalb, weil das miteinander zu tun hat, weil es geht am Ende des Tages darum, das, was auch der Generalsekretär festgestellt hat, mittlerweile sind nur 16% der Ziele, die on track, wie er immer so schön sagt, sind, wir dringend einen Push brauchen. Und dazu soll dann auch die Hamburg Sustainability Konferenz zu bestimmten Themen dienen, gerne im Gespräch mehr. Uns war es wichtig, als deutsche Delegation möglichst vielfältig aufzutreten. Das sind wir, glaube ich, auch. Also ich sehe Kollegen nicken. Ich freue mich sehr, dass wirklich Kollegen aus dem Parlament dabei waren. Das ist sehr wichtig. Die Kommunen hatten einen sehr breiten Anteil und sind sehr gut vertreten gewesen. Auch die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft war vertreten. Aber ich glaube, den Appell kann man an der Stelle weitergeben, der uns auch von der ständigen Vertretung mitgegeben worden ist. Es wäre schön, wenn mehr Wirtschaftsvertreter teilnehmen würden. Das ist ausdrücklich gewünscht, alle Gruppen, alle Akteure des Handelns an einen Tisch zu bringen. Und da können wir sicher miteinander noch etwas daran arbeiten. Uns als BMZ ist es auch immer wichtig, unsere Partner aus den verschiedenen Ländern des Südens zu Wort kommen zu lassen. Also wir finanzieren zum Beispiel unter anderem auch insbesondere Jugenddelegierte, aber auch Delegierte indigener Völker, damit sie überhaupt die Chance haben, an einer solchen Konferenz teilzunehmen. Das ist für die meisten Menschen aus den verschiedensten Ländern des globalen Südens sonst nicht möglich. Es wurde angesprochen, wir sind sehr wahrgenommen worden als deutsche Delegation, auch weil wir eine sehr vielfältige, sehr, sehr große Delegation sind. Und das hat sich nicht nur in den offiziellen Events wiedergespiegelt, sondern auch in den Side-Events, die wir hatten und in den Gesprächen, die wir hatten. Ich hatte Gespräche mit dem brasilianischen Arbeits- und Sozialminister und auch mit Ministerien aus Indien zum Beispiel, wo es um genau diese Fragen ging, wie die großen Länder die Herausforderungen der SDGs sehen, was ihre Rolle ist und welche Initiativen sie selbst dabei stärken. Es war uns zum Beispiel als BMZ sehr wichtig, sich auch eng mit Brasilien abzustimmen, die mit ihrer Global Alliance Against Hunger and Poverty, also das Flaggschiff ihrer G20-Präsidentschaft, hier auch noch mal gezeigt haben, wie man die Entwicklungsziele in den Blick nehmen kann und voranbringen kann. Und das mit zu unterstützen, war etwas, was uns sehr wichtig ist, um auch diese internationale Verzahnung gut begleiten zu können und hinzukriegen. Wichtige Themen, die in verschiedenen Side-Events behandelt worden sind und die, glaube ich, auch lohnen, vielleicht vertieft noch mal diskutiert zu werden, waren aber auch insbesondere die Fragen der internationalen Entwicklungsfinanzierung und der Schuldenumwandlung oder der Schuldenbehandlung, der Schuldensituation in vielen Ländern. Das ist auch eines der wesentlichen Themen, die bei der Hamburg Sustainability Konferenz mit im Fokus stehen werden, von denen auch der Generalsekretär sagt, wenn wir den SDGs einen wirklichen Schwung geben, einen richtigen Push geben wollen, dann ist es wichtig, die Themen der Finanzierung und insbesondere der internationalen Finanzarchitektur mit zu betrachten und gemeinsam anzugehen. Das ist ein wichtiges Thema, das wir mit begleiten und mit unterstützen. Das deutsche Side-Event wurde angesprochen zum Thema ganz praktisch Schulspeisungsprogramm, um die unterschiedlichen Aspekte zusammenzubringen. Lokale Wertschöpfung, landwirtschaftliche Entwicklung, Bildungsfragen, verschiedenste Aspekte gemeinsam an einen Punkt, an einen Schnittpunkt zu illustrieren. Und das wurde auch mit den Partnern aus den verschiedenen Ländern sehr intensiv diskutiert und war auch eine gute Diskussion. Zum nächsten Jahr ist, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Für uns wird, wie gesagt, wichtig sein, der dritte freiwillige Staatenbericht, den wir vorlegen werden. Es gab einen sogenannten Kick-off-Workshop, wie es immer so schön heißt, am 2. September, der im Rahmen des Forums Nachhaltigkeit im Bundeskanzleramt gestartet wurde, gemeinsam natürlich mit dem BMUV. Und es geht am Ende des Tages darum, natürlich auch verschiedenste Akteure, sowohl Zivilgesellschaft wie auch verschiedenste private Akteure mit an Bord zu bringen und zu sehen, wie wir einen guten Staatenbericht im nächsten Jahr vorlegen. Vielleicht soweit in der Ergänzung und den Rest gerne in der Diskussion.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden. Dann schaue ich mal in die Runde nach den ersten Fragestellern. Ich sehe Herrn Blankenburg. Und ich sehe Herrn Gerschau. Fangen wir vielleicht mal an, danach Herr Dr. Kraft. Bitte schön, Herr Blankenburg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an Sie, Frau Staatssekretärin, für den Bericht. Ich durfte ja selber Teil der deutschen Delegation als Mitglied des Bundestags sein. Fand das sehr angenehm und kann auch noch mal unterstreichen, was Sie in Ihren beiden Einführungen gesagt haben. Es ist durchaus positiv angemerkt worden, mit was für einer großen Delegation und mit was für einer vielfältigen Delegation Deutschland auch anwesend war, aber insbesondere auch die von Ihnen angesprochene Rolle von Deutschland als unterstützender Partner für andere Staaten. Wir hatten unter anderem ein Treffen mit den NGO und Major Groups, die das auch noch mal sehr deutlich herausgestellt haben und sich da auch gewünscht haben, dass auch bei denen Diskussionen über Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland angekommen sind. Es ist noch mal gewünscht worden, dass wir hier auch noch mal sehr deutlich dagegen halten und den Wert dieser Unterstützung, die dort geleistet wird, tatsächlich mitnehmen. Meine Frage bezieht sich noch mal auf Frau Staatssekretärin Kofler, die eben gerade schon die freiwilligen Staatenberichte angesprochen hat. Sie haben eingangs auch schon gesagt, dass Sie beide in diesem Jahr Staatenberichte kommentiert haben. Mich würde interessieren, gibt es Punkte aus den diesesjährigen Staatenberichten, die Sie auch für die Erstellung des deutschen Staatenberichts mitgenommen haben? Und in welche Richtung wird das Ganze denn gehen?
Ja, direkte Beantwortung. Direkt. Und genau, es sind ja diese 5-Minuten-Slots für Frage plus Antwort.
Entschuldigung, ich fange an, wenn ich darf, oder Bettina, bist du? Ach so, es war ja mich, Entschuldigung. Der Tag ist lang, Entschuldigung. Also man kann immer mitnehmen Dinge, die auch mit der Form der Präsentation zu tun haben. Man kommentiert, natürlich stellen die Länder das dar, was sie aus ihrer Sicht erreicht haben in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch das, was wir inhaltlich vorbereiten tun wollen und was wir aber natürlich auch kritisch diskutieren wollen. Ich glaube, dass Länder gut beraten waren und einige haben das auch getan, auch von denen, die wir kommentiert haben, auch zu sagen, was erreicht werden konnte und wenn Dinge nicht erreicht werden konnten, was nicht erreicht werden konnte, um wirklich eine nach vorne gewandte positive Diskussion in Gang zu bringen. Es gab auch Länder, die der Zivilgesellschaft Raum in der Präsentation ihres Staatenberichtes eingeräumt haben. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein spannender Punkt zu sehen. Machen das ausschließlich Regierungsvertreter oder kann man eventuell Kommunalvertreter, zivilgesellschaftliche Vertreter hier eine Rolle geben? Und es gab Länder, die auch sehr, ich würde sagen sehr, ich meine, das ist natürlich eine Marketingfrage eher, aber sehr eindrückliche, gute Präsentationen hatten, bei denen dann auch bei den Zuhörern das eine oder andere hängen geblieben ist, das sonst nicht gewesen wäre. Ich glaube, über die Form der Präsentation neben den Inhalten müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen.
Gibt es noch eine vertiefende Frage?
Ja, und zwar sind eben gerade das Engagement der Zivilgesellschaft und die Einbindung der Zivilgesellschaft angesprochen worden. Mich würde interessieren, wie Sie auch mit Debatten umgegangen sind. Ich habe es noch dunkel in Erinnerung, dass es durchaus auch von autokratischen Staaten Panels und Side-Events gab, die das Engagement der Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt gerückt haben, was für mich einigermaßen paradox war. Deswegen würde mich da der Umgang der Bundesregierung und Ihnen als Vertreterin damit interessieren.
Das ist natürlich etwas, was uns bereits natürlich lange im Vorfeld der Konferenz beschäftigt, weil am Ende des Tages geht es uns darum, bereits im Vorfeld auch Räume für die Zivilgesellschaft zu öffnen und auch in der Vorbereitung des Konferenzablaufes alles Mögliche dafür zu tun, dass Zivilgesellschaft Räume erfährt und Räume haben kann. Wir erleben das leider nicht nur beim High-Level-Forum, sondern in verschiedensten Foren, dass autokratische Staaten sich mehr und mehr dagegen wehren, Zivilgesellschaft einen Raum zu geben, auch insbesondere einen Raum vor allem natürlich ihrer eigenen Zivilgesellschaft, soweit noch vorhanden. Das ist diese Debatte natürlich auch um Shrinking Spaces. Wir bemühen uns als BMZ auch noch einmal explizit, Gruppen, die sonst überhaupt keine Chance hätten, teilzunehmen an der Konferenz, zu unterstützen, dass wir überhaupt zur Konferenz reisen können. In unserer Delegation ist immer Zivilgesellschaft, spielt eine große Rolle. In unserer Delegation werden auch Möglichkeiten an unseren Side-Events zu partizipieren angenommen. Frau Hoffmann hat ja berichtet, wie wir dieses Mal unser deutsches Side-Event partizipativ mit Kommunen, Zivilgesellschaft gestaltet haben. Und wir bemühen uns auch, durchaus bereits Redeslots abzugeben und auch Möglichkeiten im Plenum zu eröffnen, entweder für Jugendvertreter oder für Zivilgesellschaft. Also wir nehmen das sehr ernst. Und wir wählen natürlich dann auch gut aus, mit welchen anderen Partnern wir uns auf ein Panel setzen, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf, weil es natürlich schon darum geht, auch eine demokratische Vielfalt abzubilden und nicht Autokratien eine gesonderte Bühne nochmal zu geben.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt Herrn Gerschau und danach Herrn Dr. Kraft.
Ja, ich durfte ja auch am High-Level Political Forum teilnehmen in New York. Ich fand es sehr gut, dass Sie beide Staatssekretärin immer wieder versucht haben, eben auch alle Mitglieder der verschiedenen deutschen Delegationen zusammenzuholen und sehr gut eben auch immer wieder zu informieren. Das fand ich sehr gut. Für mich persönlich waren sogar Treffen außerhalb des offiziellen Forumprogramms teilweise spannender. Wir trafen so zum Beispiel den Stadtrat von New York und die freuten sich auch, dass man mit ihnen gesprochen wurde und nicht immer nur auf dem UN-Gelände. Wir haben mit Stadtplanern gesprochen oder mit Gebäudesanierern, am Beispiel Empire State Building. Das war auch super interessant und auch, ja, es zeigte, wie konsequent und in der Tat nachhaltig hier gedacht wird. Meine Frage, welche mittel- bis langfristigen Konsequenzen zieht denn die Bundesregierung aus den Ergebnissen des HL-Forums zur Nachhaltigkeit? Werden die Beschlüsse in konkretes Regierungshandeln umgesetzt? Und ja, wie können wir Parlamentarier dies begleiten?
Ja, wer möchte beginnen? Frau Kofler.
Wenn es okay ist, also ich möchte das gar nicht monopolisieren. Liebe Bettina, bitte ergänz einfach, wenn. Also welche Schlüsse ziehen wir aus dem Forum? Das erste ist natürlich die offizielle Erklärung, die Ministerinnenerklärung ist die Brücke zum nächsten SDG-Gipfel. Das war ja der gerade stattgefundene Teil bei der UN-Generalversammlung, wo der Zukunftspakt verabschiedet wurde. Das ist der eine wichtige Teil, sodass wir das, was zum Beispiel im Zukunftspakt eingeflossen ist, auch aus den Fragen des High-Level-Forums, für besonders relevant erachten. Also unsere Schlussfolgerung ist natürlich die Stärkung des Multilateralismus als eines der ganz entscheidenden und wesentlichen Themen. Das bedarf, wie alle UN-Entschlüsse, Umsetzung in unser eigenes nationales Handeln. Das ist ja bei allen Fragen, die auf UN-Ebene beschlossen werden, so. Und beim Zukunftspakt finde ich es schon sehr spannend, dass auch noch mal das Thema Reform des UN-Sicherheitsrates, Zusammensetzung des Rates ein wesentliches Thema ist und war. Kanzler Olaf Scholz hat das auch in seiner Bemerkung dazu noch mal deutlich gemacht, dass die Welt von 1946, 47 eben nicht mehr die heutige Welt ist und man Ländern, insbesondere des afrikanischen Kontinents, hier auch noch mal das eine oder andere, die anderen Möglichkeiten einräumen muss. Das ist auch etwas, was uns als BMZ sehr beschäftigt. Das andere ist, und die Schlussfolgerung, die wir ziehen, sind auch die, die wir versuchen, mit unserer Hamburg Sustainability Konferenz ganz praktisch abzubilden. Weil es geht nicht darum, die nächste Konferenz zu haben, sondern es geht darum, praktisch ins Handeln zu kommen. Und die zwei großen Schlagworte, die genannt werden, sowohl am High-Level-Forum wie aber auch auf allen möglichen anderen internationalen Foren und dem Gipfel, ist immer internationale Finanzarchitektur. Wie finden Länder mit schwacher, sage jetzt mal, Finanzausstattung, mit schlechter Schuldentragfähigkeitsbilanz, wie finden die Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, um die globalen Transformationen voranzubringen, Klimawandel bekämpfen zu können, Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, Pandemien vorzubeugen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, welche Chancen, natürlich muss man auch die Risiken sehen, gibt es bei neuen Technologien, um das voranzubringen, zu pushen. Also das Stichwort Digitalisierung in ganz vielen Sektoren, vom Gesundheitssektor bis zur Landwirtschaft, ist in der Nachhaltigkeitsdebatte ein wichtiges Schlagwort, inklusive des Themas künstliche Intelligenz. Das sind auch die beiden wichtigsten Säulen. Und das, glaube ich, ist mit eine Antwort auf Ihre Frage, was wir konkret daraus mitnehmen, die wir am 7., 8. Oktober in Hamburg bearbeiten und die natürlich damit auch nicht endgültig bearbeitet sind, sondern wo wir zu ganz praktischen Handlungsumsetzungsschritten nicht nur der Politik, sondern vor allem mit der Wirtschaft, vor allem auch mit Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft kommen wollen. Wir nehmen mit aus allem, was berichtet worden ist, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, sondern dass wir wirklich ernsthaft an konkreten Schritten arbeiten und nicht nur die Frage ist, wie kriegen wir eine Deklaration hin, so wichtig sie sind, sondern wie können wir wirklich Partner für konkrete Schritte finden.
Und Frau Dr. Hoffmann ergänzt.
Ja, vielen Dank. Das kann ich unterstreichen. Ich will mal mit zwei praktischen Beispielen noch mal antworten. Also zum einen ist es ja mal wichtig, dass Deutschland sich an diesen Prozessen auch beteiligt. Und deswegen war das sehr wichtig, dass wir jetzt auch bei der Vorbereitung des Zukunftsgipfels aktiv waren. Also das ist, Sie haben sie auch alle kennengelernt, unsere Botschafterin in New York, Antje Lenderze, war eine der Co-Facilitatoren, schweres Wort, die die Veranstaltung vorbereitet hat. Und da ist ja sehr viel Verhandlungsgeschick erforderlich und sehr, sehr viele Partner müssen da unter einen Hut gebracht werden. Und sie hat das gemeinsam gemacht mit Namibias Botschafter Neville Gerze als Partner sozusagen. Und das hat den Grundstein auch gelegt für den Erfolg. Also einmal so praktische Unterstützung durch Menschen, Personen, die ein hohes Ansehen da auch genießen und vertrauenswürdig sind. Und dann natürlich auch an den Themen arbeiten. Also ich kann mich erinnern, also vor 2 Jahren bei der Veranstaltung, wo ganz viele Fragen auch zum Thema Wasser diskutiert wurden. Da haben wir als Deutschland mit als einer der ersten Länder gesagt, wir müssen das Thema Wasser noch stärker auf die internationale Bühne heben und wir brauchen eine gemeinsame Konferenz zum Thema Wasser und das Thema muss auch langfristig auf verschiedenen Konferenzen diskutiert werden. Und wir hatten damals vorgeschlagen, dass so ein Büro eingerichtet wird und ein Special Envoy, sozusagen ein Kümmerer zu dem Thema Wasser. Und der ist jetzt gerade dieser Tage auch ernannt worden. Also damals waren wir, ich glaube, wir hatten 5 Länder, die gesagt haben, ja, kann man vielleicht machen. Und dann waren es plötzlich, ich weiß nicht, 100 oder was, ich weiß nicht. Und natürlich geben wir auch Geld da rein und so. Aber dieses Thema Wasser machen wir natürlich auch auf nationaler Ebene stark durch unsere nationale Wasserstrategie. Und da greift so eins ins andere. Und wir sind eben auch glaubwürdiger, wenn wir selber an den Themen was machen. Das sind so 2 Beispiele, die mir spontan einfallen.
Ja, vielen Dank. Ich habe die Überschreitung der Zeit zugelassen. Ich denke, das war in unser aller Interesse. Wir haben jetzt aber in der Reihenfolge Herrn Dr. Kraft und dann Herrn Meyer-Ley.
Ja, danke schön. Danke für den Bericht. Danke für die Teilnahme an der Delegation in New York.
Eigentlich zwei Dinge. Das erste ist eigentlich eine Bemerkung. Bemerkung zum Side-Event im Deutschen Haus, das stattgefunden hat, im Vergleich zu dem, wie ich es bei meinem bisher einzigen anderen Besuch 2019 erlebt habe. Damals gab es mehrere. Und es gab dann eben auch eine Panel-Diskussion. Diesmal war es meines Erachtens wirklich so, es gab Gäste, die haben interessante Dinge berichtet, aber das Panel, die Podiumsdiskussion, war dann tatsächlich auf eine Runde beschränkt, wo jeder quasi ein Statement abgegeben hat. Eine Diskussion mit irgendeiner Form von Kontroverse. Mit Kontroverse meine ich nicht, dass jemand anderer Meinung ist, dass man die SDGs ablehnt, sondern dass man eine Diskussion führt über Priorisierung und den Weg, über den richtigen Weg diskutiert zu dem gemeinsamen Ziel. Das hat meines Erachtens in diesem Side-Event wenig bis gar nicht stattgefunden. Und als Statements hätte man, vor allem nötigen Respekt den Panel-Mitgliedern gegenüber, eigentlich auch schriftlich verteilen können. Das kam mir ein bisschen, naja, die Frage ist, warum man das so gestaltet hat. Gut, das war das eine. Das andere war, warum? Also ich versuche gerade die Dinge, die auf der Seite bei den Vereinten Nationen waren, von denen zu trennen, die bei unserer Reise waren in New York. Das gehörte nicht ganz zusammen. Beim Treffen mit Stellvertreter Mr. Lee von ECOSOC kam von ihm auch wieder die Frage auf, und Sie haben es auch gerade angesprochen, die Finanzen, ja, Financing for the Future. Aber wenn ich mir den schwachen Fortschritt anschaue, unter anderem eben auch in Nachhaltigkeitszielen, die eigentlich kein Geld kosten, wie zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter, die einfach in den entsprechenden Nationen nur eine Änderung der Gesetze eigentlich im Prinzip verlangen, dann ist die Frage, warum man einen so geringen Progress eigentlich auch sieht, eben auch bei Nachhaltigkeitszielen, die nach menschlichem Ermessen eigentlich kein Geld verlangen sollten, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter, die einfach nur Änderungen des Legislativkörpers verlangen, die kein Geld kosten können, warum man trotzdem so wenig sieht. Warum ist immer diese Fokussierung auf Financing for the Future da? Danke.
Ja, vielen Dank. Wer möchte beginnen? Nicht so ganz einfach. Ne?
Ich fang mal ganz kurz an und ja, dann ergänzt noch mal. Ja, bei der Veranstaltung hätte man vielleicht auf dem Podium mehr Diskussion haben müssen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der zeitliche Rahmen eng war und die Moderatorin das ein bisschen hat laufen lassen. Ich will Sie jetzt nicht kritisieren. Ich fand es ziemlich spannend, was in den Statements kam, weil das ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen waren. Aber ja, da ist jetzt nicht unbedingt noch stärker diskutiert worden. Dafür hatten wir aber im Anschluss ja sehr viel Raum und sehr viel Gelegenheit, sich zu treffen, was sonst immer ein bisschen bemängelt wurde. Dann gab es noch ein Häppchen und dann ging man wieder. Und so sind die Leute sehr lange geblieben und haben auch wirklich gut miteinander geredet. Also ich habe zum Beispiel mit viel mehr Leuten sprechen können als bei den vorherigen Veranstaltungen. Aber gut, das nehme ich an. Dann die Frage Finanzierung. Naja, also ich meine, das liegt natürlich daran, dass die Länder sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind finanziell. Wir können ja nicht jetzt mal die europäischen Länder oder uns als Maßstab nehmen. Also die Finanzierungsmöglichkeiten sind woanders viel, viel schlechter. Und bei den, sage ich mal, ideelleren Sachen oder bei den gesellschaftspolitischen Sachen, da erleben wir ja in Deutschland selber, wie schwer das ist, bestimmte Dinge zu erreichen. Da muss man sich ja nur mal die Frauenquote im Bundestag anschauen. Da sind wir ja auch weit von Parität entfernt, obwohl wir das zigmal gesetzlich beteuert haben oder festgestellt haben, dass wir alle gleiche Rechte und Verwirklichungschancen haben müssen. Ja, das ist bedauerlich. Ja. Willst du noch was zu Finanzen sagen? Bei den Finanzen bist du da fitter, glaube ich.
Ja, ergänzend.
Mache ich gerne. Zwei Anmerkungen. Das eine ist, warum so geringer Fortschritt? Ja, weil die Dinge, die wir wirklich brauchen, ehrlich gesagt, nicht ausfinanziert sind. Es braucht auch Finanzmöglichkeiten, insbesondere von Ländern, die zurzeit eine schwache Schuldentragfähigkeit haben, die selbst an Kapitalmärkten sich nicht refinanzieren können, weil ihr Rating zu schlecht ist und so weiter und so fort. Wie sollen die Energietransformation stemmen, das Bildungssystem modernisieren, wo Frauen dann, weil es braucht nämlich schon auch ein bisschen mehr wie nur eine Gesetzesänderung, wo Frauen dann gleichberechtigte Teilhabe zu Ausbildung zum Beispiel bekommen können. Wie soll man dann das Gesundheitssystem reformieren und. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die nicht ausreichend finanziert werden, obwohl die Mittel weltweit natürlich vorhanden sind. Das ist eine Frage, wie werden Mittel auch dafür eingesetzt und eingesammelt. Das High-Level-Forum dient auch dazu, Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die vierte Financing for Development Konferenz, die im nächsten Juni in Spanien, ich glaube in Sevilla, stattfinden wird, vorzubereiten. Und das ist auch noch mal die Frage, wie wir uns wirklich auf dieser Konferenz dann aufstellen, um glaubwürdig den Partnerländern im globalen Süden hier Chancen zu geben, die Probleme, die wir miteinander global haben, auch miteinander anzugehen, auch in einem finanziellen Hintergrund. Deshalb glaube ich, das ist die vertrauensbildende Frage, ob Finanzzugänge für verschiedene Länder geschaffen werden. Denn daran messen die Partnerländer des Südens, ob wir es ernst meinen mit den Nachhaltigkeitszielen. Das ist eine ganz zentrale Frage. Also wie gesagt, HLPF auch als Vorbereitung für Financing for Development im nächsten Jahr.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Ich habe jetzt Herrn Meyer-Ley auf der Redeliste. Ich schaue mal, ob ich noch eine Wortmeldung sehe. Wenn nicht, setze ich mich jetzt noch mal drauf. Bitte schön.
Da ist noch eine Wortmeldung aufgeploppt, Herr Kollege Kretz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte beginnen erstmal mit einem herzlichen Dank an unsere beiden Staatssekretärinnen. Man hat sie den fundierten Aussagen gerade schon entnehmen können, die uns einfach hervorragend in New York vertreten haben. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das darf man in so einer Runde auch mal ganz offen sagen. Und ich möchte gleich weitermachen mit dem Dank und unserem Vorsitzenden, Herrn Klebank, und auch Herrn Zimmermann danken für die großartige Organisation. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Auch hierfür einen herzlichen Dank. Wir hatten, Herr Kollege Gerschau hat ja gerade erwähnt, ein Rahmenprogramm, das uns wirklich auch in die Nachhaltigkeit in den USA tief hineingeführt hat. Ich erinnere auch an wirklich sehr interessante Gespräche bei der UNICEF oder beim American Council on Germany, beim City Council, Sie hatten es erwähnt, oder aber auch bei der Delegation der EU bei der UN. Da haben wir wirklich einen sehr, sehr breiten Rahmen und große Einblicke bekommen. Vielleicht ein bisschen jammern oder kritisieren auf ganz hohem Niveau, dass man, gerade wenn es Richtung Abschlusserklärung geht, dann auch doch bei der Sache im Zentrum des Geschehens dabei sein könnte, vielleicht fürs nächste Mal, dass man daran denkt, wenn dann wirklich die Abschlusserklärung auch beschlossen wird, dass man da vielleicht dann dabei sein kann. Und deswegen auch meine Frage an unsere beiden Staatssekretärinnen. Frau Dr. Kofler hatte es ja kurz erwähnt, die Geopolitik wurde auch dort spürbar. Es wurde die zu erwartende Abschlusserklärung dann deutlich abgeschwächt. Vielleicht ein paar Sätze dazu, wer war es und mit welcher Begründung haben die es dann tatsächlich geschafft, dass nicht das herauskam, was wir uns erhofft hatten. Und dann versuche ich noch einen ganz kleinen Brückenschlag. Wir hatten ja auch sehr kompetente Vertreter aus dem RNE mit dabei. Und wir sind ja jetzt in Haushaltsberatungen und man hört ja, dass dort die Finanzierung des RNE etwas abgeschwächt werden könnte. Vielleicht dazu ein paar Worte. Wir hoffen, dass das vielleicht noch aufgehalten werden kann. Und wir hoffen natürlich auch, dass das Thema weiterhin beim Kanzleramt angesiedelt bleibt. Dazu vielleicht auch ein paar Ausführungen. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wer möchte den Einstieg machen?
Und Bettina, wir machen Ping-Pong. Also ihr kennt es. Erstmal herzlichen Dank auch für die freundlichen Worte. Das ist ja auch immer schön, wenn man so ein gutes Miteinander bei so einer Reise auch entwickeln konnte. Ja, in der Tat, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch überlegen, wie wir die Abschlusserklärung positiv also wahrnehmen und auch die Teilnahme organisieren. Weil am Ende des Tages ist so eine Abschlusserklärung natürlich ein ganz wichtiges Instrument für das weitere Handeln. Die Schwierigkeit besteht eben darin, dass mittlerweile, vielleicht war das auch immer so, UN-Erklärungen, High-Level-Erklärungen, Ministerinnen-Erklärungen immer mehr zur Auseinandersetzung für andere Dinge, die gar nichts mit den inhaltlichen oder mit den sachlichen Fragen zu tun haben, benutzt werden und gebraucht werden. Das war bei der Ministerinnenerklärung so und auch jetzt beim Zukunftspakt nochmal so. Und ehrlich gesagt, die Akteure sind auch in der Regel dieselben. Es geht immer um die Frage geopolitischer Einflussnahme. Es sind meistens Autokratien, die versuchen, hier nochmal ihre bestimmten Duftmarken zu setzen. Oder, und das ist ja meistens der Punkt, Sprache abzuschwächen. Also es geht dann zum Beispiel bei der Erklärung um die Frage, welche Sprache verwendet man zum Thema Klima, zum Thema Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Und oft wird eben versucht, in diesen Erklärungen hinter bereits bestehende Sprachregelungen, hinter bestehende UN-Deklarationen und so weiter zurückzufallen, um hier einfach nochmal einen Pushback in Richtung Vergangenheit zu organisieren. Das ist oft Teil des Problems. Beim Zukunftspakt kann man es ganz deutlich nochmal machen, haben wir es jetzt gesehen, das war in dem Fall Russland, das dann nochmal so ein Störfeuer reingebracht hat, dem aber nur wenige Staaten gefolgt sind, wenn ich es richtig habe, Belarus, Nordkorea, Sudan, irgend sowas, Syrien und Nicaragua oder irgend sowas war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das sind solche Akteure oder natürlich dann, wenn man das Gefühl hat, die Erklärung mildert vielleicht den eigenen Einfluss für die Zukunft. Das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich irgendwas vergessen, aber vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn Bettina erkennt. Sorry, sonst nochmal nachfragen. Was war?
Ach, den RNI.
Ach so, ja, der Rat für nachhaltige Entwicklung, genau.
Ja, also wir schätzen die Arbeit des Rats für nachhaltige Entwicklung wirklich sehr und ich sehe auch Vertreter da, sind da. Auch diesmal haben sie sich ja wieder sehr aktiv eingebracht und das ist nicht zu unterschätzen, wie das dann eben auch nach außen wirkt oder auch nach innen zu uns wirkt. Soweit ich weiß, steht das nicht in der Diskussion, das aus dem Kanzleramt wegzunehmen. Aber im Moment stehen ja alle Finanzmittel auf dem Prüfstand und natürlich dieser Punkt auch. Die Vertreterinnen vom RNE haben da auch frühzeitig darauf hingewiesen. Und es geht natürlich auch um lokale Arbeit, die Rennstellen und so weiter, die ja auch wichtig sind in der Fläche in Deutschland. Aber es ist eben finanziell extrem schwierig.
Ja, vielen Dank. Dann habe ich mich auf die Redeliste gesetzt, anschließend Herrn Kollegen Kretz. Ich will noch mal ganz kurz auf dieses Finanzierungsthema hinaus, denn die Diskussion ist ja bei uns auch durchaus schwierig. Und ich sage mal, zu einem gewissen Teil ist das auch vielleicht sogar verständlich, denn in Zeiten großer Krisen ist es erstmal, finde ich, ein menschlicher Reflex, das bei sich zu behalten, was man hat, sage ich mal so vorsichtig. Ja. Also erstmal glaube ich zutiefst menschlich, wenn auch wenn man genauer hinschaut, wahrscheinlich eher unvernünftig. Und da würde mich mal interessieren, da wir bei uns schon die Schwierigkeiten ja sehen und erleben, also die mittlerweile sprichwörtlichen Radwege in Peru sind ja so ein Beispiel. Da sind Sie wieder. Nein, nein, das, da müssen Sie beide jetzt durch. Nein, aber Sie sind ja, ich will ja gar nicht über dieses Projekt reden, sondern es ist ja nur eine Chiffre mittlerweile geworden. Ob es solche Dinge aus Ihrer Sicht auch woanders, ob die auch zu beobachten sind. Denn das wird ja mal abgesehen von den systemischen Fragen die Diskussion nicht vereinfachen. Und wie ist da die Einschätzung? Gibt es da eine Einschätzung von Ihrer Seite?
Ja. Die Diskussion ist in der Tat auch nicht nur eine Diskussion in Deutschland über die Frage, welche Finanzierung soll stattfinden, wie viel Finanzierung für internationale Zusammenarbeit soll stattfinden, wie sind Beiträge zu multilateralen, zu N-Organisationen, zur Weltbank, Wiederauffüllung von Fonds wie Global Fund Against AIDS, Tuberkulose, Malaria und so weiter. Ich kann die Liste lang fortsetzen. Wie soll das alles aussehen? Wir haben eine sehr, sehr grundsätzlich sehr, sehr schwierige Debatte. Der Kollege Blankenburg hat es am Anfang ja auch schon erwähnt. Über die Frage Entwicklungszusammenarbeit oder ich würde aber sagen wirklich internationale Zusammenarbeit. Die Debatte haben auch andere Länder. Es gibt auch Mittelkürzungen in den verschiedensten Ländern. Umso wichtiger ist aber auch die Rolle, die Deutschland einnimmt, denn es wird schon sehr genau hingeschaut, was machen wir und befeuern wir den Trend nach unten oder ermutigen wir andere, mehr zu tun? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang. Und es ist halt leider in der Debatte so, dass es sehr einfach ist, ein Schlagwort in den Raum zu werfen. Aber ich mache es jetzt wirklich an den Fahrradwegen in Peru, weil man eigentlich, wenn man mehr wie wie viele Zeichen sind es bei TikTok oder sowas, 180 Zeichen hat, auch erklären kann, wie ein gewisser Mehrwert für verschiedenste Akteure zusammenhängt. Wir wissen, Lima, eine der am meisten vom Verkehrskollaps bedrohten Städte, CO2-Ausstoß enorm. Klimaschutz betreibt man nicht nur in einem Land, sondern weltweit. Also die Reduktion CO2 nützt uns allen. Auch wir haben ja mit Extremwetterereignissen zu tun, Punkt 1. Es wird dort eine Metro gebaut, um die geht es eigentlich. Es geht um die letzte Meile. Wie kommt man zu dieser Metro? Insbesondere, wie kommen die Armen zu dieser Metro? Da ist gerade auch das Fahrrad oft das Mittel der Wahl, insbesondere auch für Frauen, für Menschen in ärmeren Gebieten, um zur Metro zu kommen, um zu ihrer Arbeit zu bekommen, Sozialkomponente. Und ich habe ja gesagt, es wird eine Metro gebaut und da geht es um dreistellige Milliardenbereiche. Das ist wirklich nicht um Milliardenbereiche, aber um dreistellige Millionenbereiche, die auch uns betreffen dann. So rum wird es richtig. Und die Frage ist, wie werden diese Aufträge dann vergeben und wahrgenommen? Und ich kann sagen, dass bei dem ersten Los im Metrobau in Lima zum Beispiel 8 große deutsche Firmen große Aufträge bekommen haben. Also das ist auch eine wirtschaftspolitische Komponente im Inland nochmal. Und das ist ja bei vielen Dingen, die wir tun, so. Also Triple Win, 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 Win für Ökologie, Ökonomie und Soziales ist eigentlich angesagt und auch für die verschiedensten Weltregionen. Das wird in dieser Finanzierungsdebatte leider oft so nicht wahrgenommen. Aber eines kann ich an der Stelle sagen, wie wir über Finanzierung diskutieren, das wird in den anderen Ländern sehr wohl wahrgenommen. Es ist keine Einbahnstraße, die Kommunikation. Man hört in Peru, wie wir über Peru reden in der Debatte. Man hört das in Ländern Afrikas, wie wir darüber reden. Und das ist etwas, was uns sowohl, was unser Image, unser Standing, unsere geopolitischen Freunde und Verknüpfungen anbelangt, schaden kann. Es schadet uns aber auch ökonomisch. Es ist nicht in unserem Interesse. Und so ist das natürlich etwas, was in vielen Ländern entsprechend entsprechend diskutiert wird. Ich hoffe, wir kommen hier wieder in eine vorwärtsgewandte Debatte.
Ja, ein herzliches Dankeschön. Ergänzungswünsche sehe ich nicht. Okay, dann Herr Kretz, bitteschön. Und ich schaue vorher noch mal in die Runde. Ich habe niemanden übersehen, damit schließe ich die Redeliste. Herr Kretz, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Ich war gerade noch in der Veranstaltung mit der Ministerin Svenja Schulze, deswegen kann sich nicht aufteilen, baden-württembergische Partnerschaft mit Burundi. Und Frau Menge und Frau Ganserer sind leider verhindert. Das ist der Grund, dass ich als Nicht-Mitglied des PBNE hier als einziger hinter diesem Schild sitze. Sorry. Ich wollte gern als Feedback zur Reise sagen, also ich fand es auch eine sehr, sehr spannende, sehr wichtige Reise, inhaltlich sehr relevante Reise. Fand es auch gut, dass wir als Einzeldienstreisende aus dem Umweltausschuss mit dabei sein konnten. Wenn ich darf, würde ich auch gerne ein bisschen praktisches Feedback in die Gruppe geben, auch als Außenstehender. Es gab ja das Parlamentarier-Meeting, die Parlamentarier-Session, und da war eine recht kleine Anzahl von uns in dieser Parlamentarier-Sitzung. Und ich denke, dass das in einem Ablaufplan für ein nächstes Mal sicherlich sinnvoll wäre, wenn das im Programmpunkt einen festen Platz hätte. Ich habe auch in unterschiedlicher Konstellation mit einer kleinen Anzahl von mitreisenden Abgeordneten an den Voluntary National Reviews teilgenommen, was auch sehr spannend war. Da ist ja auch unser Feedback gewesen in dem Gespräch mit Li Junhua, hieß er, glaube ich, dem Vertreter des UN-Sekretariats, dass diese National Reviews sehr wohlwollend sind, dass man sich fast schon fragen kann, warum fassen sich da alle so mit Samthandschuhen an. Und da sagte er, na klar kann man das systematischer und ein bisschen ernsthafter machen, aber das hängt von den Mitgliedstaaten ab. Deswegen gebe ich das gerne nochmal zurück an die Bundesregierung. Es gibt ja von der UN die erarbeiteten Zwischenberichte und so weiter, also wirklich schwarz auf weiß Daten, wer wie vorankommt. Und wenn das noch stärker in diesen Reviews irgendwie systematischer zur Sprache käme, wäre das sicherlich spannend, weil je nach Mitgliedstaat gab es auch manche, das war mehr wie so ein Tourismus-Werbefilm, den man dann anguckt, ein paar wohlwollende Fragen. Ich war auch dabei in dieser Abschlussverhandlung zum Abschlussdokument auf der Zuschauertribüne und fand das wirklich sehr eindrücklich, wie die russische Resolution, also tatsächlich war es eine kleine Gruppe von bekannten Staaten, die das gemeinsam vorgebracht haben, aber sie haben tatsächlich eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten bekommen, weil sie eine an sich nicht so schlimm klingende Allgemeinplatzaussage in dem Dokument unterbringen wollten. Und die Frage war ja, warum genau hier? Und das war ja der eigentliche Punkt. Aber die Sprache, die da verwendet wurde, an sich war nicht falsch. Es ging um die Frage, ob Sanktionen Entwicklung behindern können. Können sie natürlich, aber es gibt ja einen Grund für die Sanktionen. Und also da war wirklich mein Eindruck, dass diese Lagerbildung im internationalen System, wie wirklich versucht wird, den einen auf die Seite des anderen zu ziehen, dass das wirklich ein epochaler Wechsel ist, den ich vor einigen Jahren, glaube ich, so dort nicht hätte mit anschauen können. Ich glaube, wir sollten alle weiterhin dafür sprechen, dass es der Multilateralismus funktioniert und wichtig ist, also das nicht herbeireden. Aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefühlt, wie wenn wir wieder im Kalten Krieg wären. Und das fand ich wirklich interessant. Also das war wirklich was, was ich als sehr starken Eindruck mitgenommen habe.
Ja, danke schön. Gibt es darauf eine Reaktion? Das war ja mehr ein Statement und weniger eine Frage. Lassen wir so stehen als zum Abschluss. Okay. Dann ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden für die Auskunft. Wir haben verabredet, dass Sie gerne weiter hier teilnehmen können, so die Zeit es zulässt. Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 2. Und ich darf Herrn Fidelis Steele zu uns nach vorne bitten. Herr Steele ist aktuell einer von zwei deutschen UN-Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung und vertritt in dieser Rolle unter anderem junge Menschen beim jährlichen HLPF und der UNEA, der Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Außerdem ist er Europapräsident des FIMCAP. Ich sage mal den deutschen Titel, weil die Aussprache wäre sonst sicherlich ein Problem. Das ist der internationale Dachverband der katholischen gemeindenahen Jugendverbände. Ich hoffe, das ist soweit richtig übersetzt. In diesem Zusammenhang hat er die FIMCAP in den vergangenen Jahren unter anderem bei Weltklimakonferenzen und im EU-Jugenddialog vertreten. Derzeit absolviert Herr Steele seinen Master in Erwachsenenbildung und allgemeiner Erziehungswissenschaft an der Universität zu Köln. Frau Audrey McLean, die andere Jugenddelegierte, hatten wir auch eingeladen. Sie ist aus terminlichen Gründen leider verhindert. Uns interessiert natürlich jetzt ein wenig, uns interessiert sehr die Sicht unserer Jugenddelegierten auf das High-Level-Political-Forum. Wir hatten ja als Delegation auch schon vor Ort den Austausch, den ich als sehr bereichernd und informativ empfunden habe. Aber wir wollen das hier nochmal in dieser Runde tun. Und deswegen, Herr Steele, ein herzliches Willkommen zunächst. Und wir haben ein bisschen Input verabredet, so 5 bis 10 Minuten. Die Uhr läuft runter, aber das ist nicht streng zu sehen. Herzlich willkommen und wir bitten um Ihren Input.
Vielen Dank für die Einladung. Vorab vielleicht, ich habe versucht, mich mit meiner Co-Jugenddelegierten, Audrey McLean, davor zu beraten. Und wie gesagt worden ist, ich bin Pädagoge, ich habe so ein bisschen versucht, gemeinsam mit ihr ein paar Learnings aus diesem HLPF mitzunehmen, weil aus unserer Perspektive das HLPF vor allem auch eine Veranstaltung ist, um gemeinsam und voneinander zu lernen. Und auf der anderen Seite haben wir kein Büro hinter uns, das uns einen wunderbaren Sprechzettel schreibt. Deswegen haben wir so ein bisschen Dinge zusammengegraben und so ein bisschen in unsere Notizen geguckt. Und da sind wir zum einen auf ein Diagramm gestoßen, folgendes Diagramm. Es sind nicht die Wahlergebnisse von Sonntag. Das Diagramm gefällt Ihnen allen vermutlich nicht, wenn Sie verstehen, was dahinter steckt. Es zeigt nämlich den Fortschritt der SDGs weltweit mit Blick auf 2024. Und da sind aktuell 17% on track und mehr als ein Drittel stagnieren oder sind rückläufig. Das heißt wirklich, wenn man sich das nochmal auf diesem Diagramm anguckt, es sieht wirklich nicht gut aus und es sind 9 Jahre vorbei und es stehen noch 6 Jahre aus. Also ich fand es nochmal sehr beeindruckend, auf dieses Diagramm zu gucken und nicht immer in den Reden zu hören, ja, wir sind 17% auf Ziel erreicht, und sich dieses Diagramm nochmal anzugucken und zu sehen, um die Agenda 2030 steht es nicht sonderlich gut. Die andere Bemerkung noch, dass die Agenda 2030/2015 durchaus ein herausragender Beschluss ist und eine wirklich herauszuhebende Vision, die nochmal zeigt, dass es einen breiten Konsens gab für ein Leben in Würde, für mehr Gerechtigkeit, ein gesundes Leben und den Schutz einer intakten Umwelt. Und vermutlich, wie bereits gesagt worden ist, wäre so ein Beschluss aktuell nicht mehr möglich in der aktuellen Weltlage. Deswegen nochmal herausheben, dass es wirklich eine sehr, sehr gute Vision ist, die es gilt auch weiter zu verteidigen und da dran zu bleiben. Auf der anderen Seite dieser leicht negative Blick, wenn man sich wirklich auf die Zahlen eingeht und sieht, nur 17% on track. Zur Ministerial Declaration will ich gar nicht so viel sagen. Für uns als Jugenddelegierte ist das natürlich eine wichtige Erklärung, aber der Fokus liegt vor allem auf dieses gemeinsame Lernen, das gemeinsame Betrachten von den Fokus SDGs und das Lernen innerhalb der Präsentation der VNRs, also der Freiwilligen Staatenberichte. Und da haben wir einige Dinge identifiziert, die ich gleich gerne vorstelle. Davor nochmal der große Dank und auch nochmal das Unterstreichen, dass es sehr gut war, dass es so eine vielfältige Delegation gab. Das nehmen auch andere junge Menschen wahr. Es nimmt auch die Zivilgesellschaft da vor Ort wahr, dass Deutschland da wirklich ein klares Zeichen setzt. Und auch sehr gut, dass jetzt nach Covid wieder deutlich mehr ParlamentarierInnen vor Ort da waren. Das wurde sehr wohlwollend aufgenommen und das hat uns sehr gefreut. Da auch nochmal würde ich gerne unterstreichen, wie wichtig es ist, dass das BMUV dieses Jugenddelegiertenprogramm finanziert, weil sonst für junge Menschen einige Tage in New York schon sehr teuer sind und vermutlich nicht erschwinglich wären und das auch den Jugendverbänden sonst schwierig fallen würde. Und auch nochmal der Dank ans BMZ, die Finanzierung von jungen Menschen aus dem globalen Süden, von Indigenen, eine wichtige Sache, mal vor Jahren von den Jugenddelegierten angestoßen. Sehr gut, dass sich das zu etablieren scheint. Jetzt ein paar Key Learnings, beziehungsweise die erste Vorbemerkung. Ich war schon 2023 beim HLPF und da ging es um die Halbzeitbilanz und es wurde gleichzeitig der GSDR vorgestellt, der Global Sustainable Development Report, ein unabhängiger wissenschaftlicher Bericht. Und eine Kernforderung war ein globaler Transformationsrahmen. Auf diesen globalen Transformationsrahmen wurde sehr wenig eingegangen. Im Optimalfall soll dieser globale Transformationsrahmen auf UN-Ebene entstehen, auf regionaler, auf nationaler und auf lokaler Ebene. Die DNS in Deutschland wäre eine Chance gewesen, das zu machen. Ziel von so einem Transformationsrahmen ist, die Implementierung zu verbessern. Ich glaube, es liegt nicht an Ideen, sondern es liegt an der Implementierung der Agenda 2030, um sie eben wieder mehr on track zu bekommen. Hier wäre es aus unserer Sicht sehr spannend, wenn zum Beispiel die kommende Bundestagswahl davon dominiert wird oder es Diskussionen darum gibt, wer hat denn den besten Implementierungsbooster für nachhaltige Entwicklung? Also wer hat wirklich Ideen, um Nachhaltigkeit voranzubringen? Durchaus, glaube ich, ein spannendes Thema. Vielleicht könnten Sie das ja mal mitnehmen. Der Wahlkampf scheint ja immer näher zu rücken. Weiterer Punkt, das diesjährige Fokus SDG, SDG 13, da gab es, glaube ich, auch deutlich mehr negative Blicke auf das, was in Deutschland passiert, weil da ist Deutschland wirklich nicht gut on track. Da hat Deutschland viele negative Spillover, also viele negative Auswirkungen von Handeln in Deutschland, wo Deutschland die Erreichung in anderen Ländern negativ beeinflusst. Ich kann ja einige Key Learnings nennen, die werden Sie nicht überraschen, werden Sie schon vermutlich oft gehört haben, aber schnellstmöglicher Umstieg auf Erneuerbare, im Optimalfall bis 2030, keine neuen fossilen Projekte. Das Thema Gemeinschaftsverpflegung und Awareness Raising zum Thema pflanzenbasierte Ernährung. Sehr, sehr wichtige Themen würden auch im deutschen Side-Event aufgegriffen, also das Thema Schulessen. Unfassbar spannend, weil es dann nicht nur um klimafreundliche Verpflegung geht, sondern auch um sozial erschwingliche Verpflegung, um Bildung geht. Sehr, sehr spannendes Thema. Dann die Thematik Klimaschutz ganzheitlich anzugehen, das heißt auch Themen wie Küstenschutz mit einzubeziehen, Nature-Based Solutions, auch da noch viel Potenzial. Ich werde es nochmal sagen, ich habe es vor Ort in New York gesagt, aus junger Perspektive, die Abschwächung des Klimaschutzgesetzes ist schon, wird auf gar keinen Fall dem gerecht, was Deutschland als historische Verantwortung hat. Das ist bringt uns nicht näher daran, die Agenda 2030 zu erreichen oder das SDG 13. Bei ernsthafter Betrachtung von negativen Spillovern müsste es da ganz andere Initiativen geben. Thematik soziale Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen, unfassbar wichtig, dass die abgefedert werden. Thema Armut und Ungleichheit und Klimawandel sind da ein eng verbundener Nexus, der durchaus betrachtet werden muss. Einige abschließende Punkte dazu. Klimaschutz muss jetzt passieren, ansonsten geht es langfristig auf Kosten von jungen Menschen. Das heißt, es geht darum, jetzt zu handeln und es nicht zu verschleppen und da keine Folgekosten zu machen und im Optimalfall echte Einsparungen zu machen und nicht Net Zero, das heißt Real Zero und nicht Net Zero, echte Treibhausgasreduktion statt Kompensationsmaßnahmen. Und last but not least zu dem Thema, haben Sie schon ganz oft gehört, Beendigung von klimaschädlichen Subventionen, einer der einfachsten Hebel, der auch gute Effekte zeigen würde. Zweites Fokus-SDG dieses Jahr war SDG 16, ein wichtiges Grundlagen-SDG, wichtiger Hebel, ein Game-Changer vermutlich. Und da möchte ich hervorheben, die Thematik Youth Peace and Security ist eine UN-Resolution 2250, die nochmal heraushebt, wie wichtig junge Menschen für Sicherheit und Frieden sind. Da hat Deutschland noch viel Potenzial. Ich war auf einem sehr, sehr spannenden Side-Event von Finnland. Finnland das erste europäische Land, was einen nationalen Aktionsplan dazu entwickelt hat. Ein Thema, was in Deutschland noch viel Potenzial hat. Ich glaube, Youth Peace and Security ist in Deutschland noch nicht so ein Begriff wie in vielen anderen Ländern. Merke ich immer wieder, wenn ich mit anderen Jugenddelegierten spreche. Auf globaler Ebene kennen das fast alle. In Deutschland kennen das sehr, sehr wenige junge Menschen. Wird, glaube ich, ein zunehmend wichtigeres Thema. Zu SDG 16 noch die Thematik Good Governance und Shrinking Civil Space. Das ist schon wirklich bedrohlich und beängstigend, aus anderen Ländern zu hören, wie da der Raum für Zivilgesellschaft kleiner wird. Das sind bittere kleine Gespräche am Rand, die nicht auf der großen Bühne stattfinden, weil auf der großen Bühne die Zivilgesellschaft dann nicht den Raum kriegt. Da können auch ParlamentarierInnen wie Sie noch öfter, glaube ich, einen Blickwinkel drauf werfen und Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass Zivilgesellschaft in anderen Ländern eingeschränkt wird. Aus junger Perspektive ganz kurz zu SDG 1, Armut beenden, wird ganz oft als globales Thema gesehen. Mit Blick auf Deutschland ist immer noch jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder wächst armutsgefährdet auf. Thema Kindergrundsicherung sollten allen ein Begriff sein. Auch da gilt es nicht immer nur global zu gucken, auch bei Armut beenden in Deutschland gibt es da noch was zu tun. Dann der gesamte Nexus rund um Kooperation und Finanzierung. Es wurde schon angedeutet, ich würde es noch deutlich ausdrücken, ohne eine grundlegende Reform und eine konkrete Antwort auf die Schuldenkrise im globalen Süden werden die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen niemals erreicht werden. Sie werden nicht 2030 erreicht, sie werden auch nicht 2040 erreicht. Ohne da was zu tun, werden sie gar nicht erreicht werden. Nochmal ein weiterer Blick, wo Deutschland wirklich nicht gelobt worden ist. Relativ parallel zum HLPF wird der deutsche Haushalt vorgestellt. Das wurde von vielen Partnern der Zivilgesellschaft auf globaler Ebene herausgehoben, dass es wirklich nicht sein kann, dass es sehr fatal ist, das Zeichen, dass EZ und humanitäre Hilfe gekürzt wird. Das ist nicht nur ethisch geboten, das führt nicht nur dazu, dass die ODA nicht erreicht wird. Das führt nicht nur zu ganz viel Folgekosten, sondern es ist auch einfach ein falsches Signal auf globaler Ebene, dass sich Deutschland da zurückzieht. Nochmal zu bedenken, mit jedem Euro, den wir heute weltweit als Gesellschaften investieren, um sie krisenfester zu machen, spart den Steuerzahler laut Weltbank später 4 Euro an humanitäre Nothilfe. Weitere Punkte auf Deutschland bezogen. Als Jugendverbände machen wir uns sehr stark für eine Reform der Schuldenbremse und würden nochmal dazu aufrufen, dass es mehr öffentliche Investitionen zum Thema Gemeinwohl braucht. Welche Learnings würde ich noch gerne zum BNR mitgeben? Wird schon kurz angesprochen. Zum einen das Thema Peer Learning, also von anderen Staaten gemeinsam mit anderen Staaten den BNR erstellen und dann gemeinsam lernen. Zweites Thema Einbindung von Zivilgesellschaft. Nicht nur die Zivilgesellschaft mit in die Delegation nehmen, sondern auch die Zivilgesellschaft in der Erstellung von dem BNR, genauso in Deutschland das Pendant oder noch das daran angehängte, DNS. Hier ein Wunsch von uns wirklich, dass es schön wäre, wenn in der BNR-Präsentation 2025 es deutlich wird, dass da eine Demokratie präsentiert und nicht das Tourismusministerium von einer Autokratie oder einer Diktatur. Also wirklich Kritik zulassen, Fehler eingestehen und auch mal nach Unterstützung fragen. Also sich ehrlich machen und sagen, das läuft bei uns nicht gut, dem sind wir uns bewusst. Da brauchen wir noch weitere Dinge. Zu guter Letzt noch ein Punkt, den es auch im Gespräch mit einigen von Ihnen gab, die Thematik partei- und legislaturübergreifend Strategien zum Thema Nachhaltigkeit zu machen. Es kann nicht sein, dass irgendwie Nachhaltigkeit an der Regierungskonstellation hängt oder an Regierungsstreit, sondern Nachhaltigkeit ist so ein wichtiges und langfristiges Thema, dass es wirklich langfristig gedacht werden muss und nicht zum Spielball von Tagespolitik kommen sollte. Damit würde ich zum Ende kommen. Nochmal daran erinnern, dass noch 6 Jahre übrig sind, eine bessere Welt nicht nur möglich ist, sie wird auch zunehmend zur Überlebensfrage für mehr und mehr Menschen, vor allem für aktuelle junge Menschen. Und ich freue mich auf Ihre Fragen und weitere gemeinsame Anstrengungen in der Erreichung der Agenda 2030.
Ein herzliches Dankeschön für diese vielen Punkte, die Sie benannt haben und auch für die Eindringlichkeit, mit der Sie sie vorgetragen haben. Ich glaube, deutlicher kann man das gar nicht machen, wie die Herausforderungen sind. Wir haben das ja in der vorherigen Runde auch schon diskutiert. Sie haben noch mal eine ganze Reihe von Punkten hinzugefügt. Ich schaue mal in die Runde.
Nachwortmeldungen. Ich habe bisher noch keine gesehen, so nebenbei. Ich schaue mal, wer möchte den Einstieg machen? Alle Klarheiten beseitigt. Doch, Herr Schreiner und dann Herr Blankenburg. Eigentlich war es auf jeden Fall.
Vielen Dank. Und es war sehr eindrücklich. Und ich glaube, das zeigt jetzt auch, dass ich jetzt nicht unbedingt sonderliche Fragen habe zu den Ausführungen. Aber mich würde mal mit Blick auch auf andere Jugenddelegierte aus anderen Ländern interessieren, weil wir ja oft auch vieles, glaube ich, so selbstverständlich für uns sehen. Und wir haben Sie ja auch kennengelernt. Und das war ja alles auch schön, wie wir quasi mit dem Austausch mit der Regierung haben. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es aus anderen Ländern vielleicht ein bisschen schwieriger war, mit ihren Regierungen da, sagen wir mal, auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Und vielleicht gibt es da auch eine Erfahrung oder was da andere dann auch gesagt haben.
Ja, am besten direkte Antwort. Wir bleiben bei dem 5-Minuten-Zeitfenster roundabout.
Super spannende Frage, super wichtige Frage. Ich glaube, vorab in Bemerkung, in einer Diktatur gibt es keine lebendige Zivilgesellschaft und Jugenddelegierte sollten im Optimalfall in gewisser Form unabhängig sein und durch demokratische Strukturen von jungen Menschen, von Jugendverbänden legitimiert sein. Sowas gibt es in der Diktatur leider nicht. Das heißt, da wird es schwierig, wirklich unabhängige junge Menschen zu finden, die für sich sprechen können und die nicht quasi nur da sein dürfen, weil sie diktaturnah sind, weil sie aus der gleichen Familie kommen, weil sie Angestellte sind, weil sie professionelle Diplomatinnen ihres Landes sind. Ich glaube, in dem Zwischenbereich wird es spannend, wo es nicht eine klare Diktatur ist und wo es nicht ein funktionierendes Jugenddelegiertenprogramm gibt. Und da gibt es viel Potenzial. Da fehlt es oft an Finanzierung. Deswegen sehr, sehr gut, dass da auch die Teilnahme bezahlt wird bzw. mitfinanziert wird. Da gibt es spannende Ansätze von Partner-Jugenddelegiertenprogrammen, dass quasi ein demokratischer Staat aus dem globalen Norden gemeinsam mit einem Partnerland ein Jugenddelegiertenprogramm aufsetzt, um das dann voranzutreiben. Und auch schon nochmal die Thematik von jungen Menschen, die nicht jetzt Jugenddelegierte sind. Theoretisch muss der eigene Staat dazu sagen, dass sie Jugenddelegierte sind, sondern die jungen Menschen sind aus der Zivilgesellschaft, die schon sehr deutlich teilweise auch ihre Regierung kritisiert haben. Mir ist noch sehr gut im Kopf, wie ein junger Mensch aus Palau da sehr deutlich im BNR-Bericht gemacht hat, dass er es nicht in Ordnung fand, dass sie so wenig eingebunden worden sind, dass so wenig Informationsfluss war. Also da durchaus schon einen Mehrwert, ein gemeinsames Ringen, muss aber schon auch sagen, viele Jugenddelegierte kommen aus den üblichen Staaten des globalen Nordens, aus Diktaturen, aus Demokratien. Und auch in Demokratien ist es teilweise schwierig mit Jugenddelegiertenprogrammen. Jugendverbände sind eins der ersten Dinge, die gekürzt werden, wenn extreme Kräfte an die Macht kommen. Das Jugenddelegiertenprogramm in Schweden durfte ich zu meiner Anfangszeit noch kennenlernen. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also auch in Europa gibt es da Dinge, wo sowas zusammenschrumpft und dann wichtige Stimmen aus anderen Ländern fehlen.
Ja, danke schön. Gibt es eine Nachfrage? Okay, Herr Blankenburg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch nochmal, Herr Steele, für die einführenden Worte. Bei mir auch weniger eine Frage als vor allen Dingen auch nochmal eine Wertschätzung für das, was Sie auch ehrenamtlich leisten, weil die besten Programme und die besten Finanzierungen seitens der Ministerien nützen natürlich nichts, wenn sich nicht Menschen wie Sie auch ehrenamtlich engagieren und da reinknien. Und deswegen gebührt Ihnen, glaube ich, auch noch mal der Dank von uns hier aus dem Beirat, aber ich glaube auch darüber hinaus, weil es nicht selbstverständlich ist, dass diese Perspektive auch mit reingekommen wird. Wir hatten während der Reise auch durchaus ja die Gelegenheit, an mehreren Stellen des Programms miteinander zu sprechen. Viele von den Punkten, die Sie angesprochen haben, hatten wir dort auch diskutiert. Und mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, wie Sie auch auf diese VNA-Diskussion blicken und auf die Erstellung. Wir hatten da bei einem unserer Programmpunkte auch drüber gesprochen. Was wünschen Sie sich hinsichtlich der Einbindung junger Menschen? Vielleicht könnten Sie da auch noch mal konkrete Themenbereiche nennen, die Sie mit in diesem VNA sehen möchten. Und gibt es Länder, die das besonders gut machen? Und was können wir da von denen lernen?
Ja, direkte Beantwortung.
Ich glaube, vorab die Bemerkung, dass der Workshop, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2., 3. September im 2. September im Kanzleramt, das zweite Forum Nachhaltigkeit, wo BMZ und BMUV schon wirklich viele gute Initiativen gezeigt haben, vorgestellt haben und Ideen präsentiert haben, wo es einen guten Austausch gab. Gleichzeitig aber auch immer wieder deutlich wird, dass einiges an fehlenden Ressourcen scheitert. Also man kann so gute Ideen haben, wie Jugend integriert werden soll. Ein Event kostet Geld, ein Mensch, der eine gute Jugendbeteiligung begleitet, kostet Geld. Das ist nicht ganz einfach. Spannend war, glaube ich, das, der WNR von Irland, die ein eigenes Jugendkapitel haben, also der irländische Jugendring, gemeinsam mit der Regierung ein eigenes Kapitel gemacht hat. Und die andere spannende Idee, beziehungsweise die andere spannende Herangehensweise ist so ein Youth Mainstreaming. Das heißt, zu jedem Kapitel im WNR geben nochmal junge Menschen quasi einen Kommentar, wie in so Textboxen, um das einzugeben. Da habe ich aber das Gefühl, dass es da schon sehr gute Gespräche zwischen Deutschen Bundesjugendring und auch mit uns als Jugenddelegierten mit BMZ und BMUV gab. Die Präsentation ist, glaube ich, noch eine spannende Frage. Wie kann da Zivilgesellschaft, wie können da junge Menschen eingebunden werden, dass es eben deutlich wird, dass es eine Demokratie ist. Da gehört, glaube ich, auch dazu, dass eine Bundesregierung bereit dazu ist, Kritik auf der großen UN-Bühne zuzulassen. Aber ich glaube, das kann sich die deutsche Bundesregierung durchaus erlauben und da zeigen, dass es eine Demokratie ist. Ich glaube, ich würde es dabei belassen.
Ja, danke schön. Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich mich noch mal auf die Redeliste gesetzt. Und ich will noch mal auch anknüpfend an Herrn Blankenburg den Blick in die Zukunft richten. Ich habe gerade nicht parat, bis wann werden Sie noch Jugenddelegierter sein? Werden Sie nächstes Jahr noch dabei sein? Das heißt, wie wird der Prozess laufen für die neuen Jugenddelegierten? Und vielleicht können Sie sozusagen aus der Vergangenheit berichten, die Einbindung zur Vorbereitung. Wie hat die funktioniert und was ist gegebenenfalls für die Zukunft, wenn wir neue Jugenddelegierte haben, die sich ja vermutlich auch erst mal einarbeiten müssen, vielleicht auch in Richtung unserer beiden parlamentarischen Staatssekretärin. Ja, was wollen Sie damit auf den Weg geben oder auch uns hier in dieser Runde für die Diskussion? Das wäre meine Frage.
Spannende Frage. Ich würde sagen, es gibt immer eine Einarbeitungswoche, es gibt eine durchaus sehr, sehr gute Übergabe. Und dadurch, dass das Jugenddelegiertenprogramm für nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu vielen anderen Jugenddelegiertenprogrammen so ein Reißverschlussverfahren hat, dass immer eine Person pro Jahr nur neu dazukommt, da durchaus ein guter Wissenstransfer passieren kann. Gleichzeitig ist es immer spannend, wenn PartnerInnen oder politische Player aktiv auf uns zukommen, weil natürlich, wenn die Gegenseite etabliert in dem Feld ist und dann aktiv auf einen zukommt, ist es immer einfacher, da reinzukommen, als wenn dann die neue Person überall wieder an der Tür klopfen muss. Das vielleicht auch als Wink an Sie alle hier als Mitglieder des PBNE und auch an die beiden Staatssekretärinnen, aber ich glaube, da gibt es eine relativ gute Praxis schon. Ich glaube, für die neue Personen wird es unfassbar spannend, in diesen WNR-Prozess reinzukommen. Und vielleicht kann da auch noch mal sehr viel gelernt werden, wenn jemand neu in diesen Prozess reinkommt, mit einem frischeren Blick, mit einem Blick, wo noch nicht in New York war und noch nicht ganz oft diesen WNR gesehen hat. Und vielleicht einfach mal gesagt kriegt, freiwilliger Staatenbericht, was heißt es denn? Also was kann es denn heißen? Alle, die in New York waren, wissen, dass es schon auch ein bisschen was Theaterhaftes hat. Könnte ja durchaus spannend sein, was da für neue Ideen kommen.
Ja, interessant. Also ich glaube tatsächlich, das Zulassen von Kritik, auch möglicherweise auf offener Bühne und der konstruktive Umgang davon, das ist schon eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen Demokratien und Autokratien, / Diktaturen. Und das weiterzuentwickeln, zu pflegen, ist, glaube ich, wichtig. Das haben wir, also ich zumindest an der einen oder anderen Stelle auch gesehen, dass es schon ein bisschen auch Schaufenster war. Der Selbstdarstellung gehört wahrscheinlich auch immer ein bisschen dazu. Aber dieser andere Aspekt ist halt auch wichtig, wenn man vorwärts kommen will. Wir haben viele Impulse bekommen. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Vortrag. Herzliches Dankeschön für Ihre Zeit, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Und natürlich auch für das Engagement überhaupt für dieses Thema. Und vielleicht letzter Wunsch, herzliche Grüße an Frau McLean. Schade, dass sie nicht dabei sein konnte. Aber herzliche Grüße und auch das Dankeschön. Ja, damit können wir den Tagesordnungspunkt 2 zunächst verlassen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Formalitäten zu erledigen. Ich bitte um Nachsicht, so ist das halt bei uns. Deswegen rufe ich auf den Tagesordnungspunkt Nummer 3, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschluss über die Votenliste. In der Obleuterunde ist beschlossen worden, Abstimmung ohne Aussprache. Deswegen rufe ich die Abstimmung auf. Prüfbitten sind nicht vorgesehen. Wer ist für die Verabschiedung der Votenliste? Diejenigen bitte ich ums Handzeichen. Das ist einvernehmlich. Ach so, ja, Herr Dr. Kraft.
Ich möchte die Beschlussfähigkeit hier eigentlich anzweifeln. Und die Frage, ob wir das vielleicht in ein Umlaufverfahren, nein, dann der Geschäftsordnung entsprechendes Umlaufverfahren bringen können.
Ich hatte gehofft, dass das keiner tut. Dann hätten wir es nämlich machen können, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber in dem Fall haben Sie natürlich recht. Und deswegen schlage ich auch vor, dass wir so verfahren, wie Dr. Kraft angeregt hat. Wir machen das im Umlaufverfahren. Sehe ich dazu Fragen, Bemerkungen, Hinweise? Dann machen wir das so. Okay, damit sind wir beim Tagesordnungspunkt Nummer 4. Berichte aus den Berichterstattergruppen und zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschüssen. Heute ist der Umweltausschuss dran und vorab ist besprochen worden, dass Herr Blankenburg den Auftakt macht und andere dann ergänzen. Bitte, Herr Blankenburg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich berichte gerne aus dem Umweltausschuss, freue mich auch über die Ergänzung der Kolleginnen und Kollegen. Hier sind ja doch einige, die ebenfalls Mitglied im Umweltausschuss sind oder waren und da sicherlich auch mit ihrem Erleben und mit ihren Diskussionspunkten beisteuern können. Der Umweltausschuss ist ja sozusagen der Mutterausschuss von uns als PBNE. Deswegen verwundert es auch nicht, wenn Vielzahl der Themen, die wir hier im PBNE oder auch im Staatssekretärsausschuss der Bundesregierung besprechen oder dort besprochen werden, dann sich auch wieder im Umweltausschuss finden. Beispielhaft ist da das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Schadstofffreie Umwelt haben wir auch sehr lange als PBNE darüber diskutiert, haben wir aber auch oft in den unterschiedlichsten Facetten im Umweltausschuss. Und deswegen ist es hier auch sinnvollerweise zu nennen. Es gibt ja ganze Transformationsberichte der Bundesregierung dazu, aber es sind natürlich auch Kernbereiche der DNS. Deswegen würde ich heute auf noch mal ein paar Punkte eingehen wollen, die, mit denen wir uns hier im PBNE weniger beschäftigt haben, die aber auch zu den Themenbereichen des Umweltausschusses gehören. Zum einen der große Bereich natürlicher Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, das Thema Wassermanagement. Da gehe ich sehr stark davon aus, dass der Kollege Al-Halak da noch mal sehr viel besser drauf eingehen kann. Deswegen würde ich auch das erstmal ausklammern. Aber gerade beim Thema Klimaanpassung ist es wichtig, in diesen Zeiten, in denen wir beispielsweise auch in meinem Wahlkreis regelmäßig auf die Pegelstände der Elbe schauen, zu handeln und den Folgen des Klimawandels und den Extremwetterereignissen, die wir auch in diesen Tagen wieder sehen, darauf zu reagieren und unsere Lebensweise und auch unsere Schutzmaßnahmen anzupassen. Wir haben deshalb im Umweltausschuss das Klimaanpassungsgesetz beraten und auch beschlossen, dass ja vor allen Dingen eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit auch messbaren Zielen vorschreibt und auch Länder und Kommunen mit einbindet. Ein weiteres Thema, über das wir hier im PBNE weniger reden, aber das im Umweltausschuss immer virulent ist, weil es knapp die Hälfte des Haushalts des BMUVs verschlingt, ist das ganze Thema Atomkraft und insbesondere die Entsorgung des Atommülls. Ich habe eben gerade gesagt, etwa die Hälfte des BMUV-Haushalts geht jedes Jahr für diesen Bereich drauf. Das sind etwa 1 Milliarde Euro, die wir dafür bezahlen und auch noch in den nächsten Jahrzehnten bezahlen werden, dass wir uns mit den Hinterlassenschaften von wenigen Jahrzehnten von friedlicher Atomkraftnutzung beschäftigen müssen und mit den Hinterlassenschaften, die Hinterlassenschaften entsorgen müssen und noch immer nicht wissen, wohin damit. Deshalb in den nächsten Jahrzehnten auch noch weitere Zwischenlager betreiben werden. Und das wirft aus meiner Sicht auch immer wieder die Frage aus, ob es sich bei der Atomenergie eigentlich um eine nachhaltige Form der Energieversorgung handelt. Wir als SPD-Fraktion, ich ganz persönlich sage da nein. Andere Fraktionen hier im Raum sehen das ja bekanntlich etwas anders. Sicherlich ein Punkt, über den man treffend und sehr kontrovers diskutieren kann. Aber das in aller Kürze so ein grober Abriss über die Themen, die wir, mit denen wir uns im Umweltausschuss beschäftigen. Also vieles Bekanntes für diejenigen, die hier im PBNE sitzen. Auf der anderen Seite aber noch ein paar neue Aspekte. Und ich gebe da gern an meine Kollegen hier aus dem Ausschuss ab.
Ja, vielen Dank, Herr Blankenburg. Der Kollege Al-Hallak ist schon persönlich angesprochen worden. Ich weiß nicht, will er ein bisschen ergänzen? Gefreut, ne? Und anschließend hat der Dr. Kraft natürlich auch noch die Gelegenheit. Wollen wir so
genau,
machen?
Genau, ich würde direkt ergänzen. Ja. Einmal das Klimaanpassungsgesetz, was wir ja eigentlich verabschiedet haben. Und bis Ende des Jahres soll eine Klimaanpassungsstrategie ja kommen. Was mir persönlich auch sehr wichtig war, dass wir natürlich die Kommunen mit einbinden. Also bedeutet, dass die Kommunen verpflichtet sind, dass die diese Klimaanpassungskonzepte bis 2027 sozusagen auch machen müssen. Einmal, was mir auch unter anderem auch bei der Verhandlung wichtig war, dass wir eine Art Cluster Richtung Wasser drin stehen haben. Also bedeutet auch unter anderem Richtung Hochwasserschutz. Hochwasserschutz sieht man, dass das aktuell Thema ist und das wird uns auch demnächst öfters begleiten. Medien reden immer gerne vom Jahrhundert Hochwasser. Dies ist nicht mehr der Fall. Ich bin ja, mein Wahlkreis ist ja in Deggendorf, also näher Passau. Wir sind da ja alle 10 Jahre schon fast betroffen. Und das ist ein Thema, was ich unbedingt gerne angehen wollte auf Bundesebene, wo wir sagen, okay, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Viele Dinge verstehe ich nicht, was die Länder machen oder nicht machen. Wir haben auf nationaler Ebene, also auf Bundesebene auch Hochwasserschutzprogramme. Also wir geben auch Geld dafür, Fördergelder, die nicht abgerufen werden. Durchschnittlich sind es ungefähr 60% der Mittel, die tatsächlich auch abgerufen werden, was ich nicht ganz so verstehe. Und daraufhin war auch meine Reaktion, weil ich ja natürlich Handwerker bin, von der Praxis komme, dass die Anreize für die Kommunen da sind. Und was mir auch ganz wichtig war, dass ich sage, okay, Kommunen haben Pflichtaufgaben und diese Pflichtaufgaben würde ich gerne mit Klimaanpassungsmaßnahmen verbinden. Bedeutet Kläranlage, Regenrückhaltung verbunden mit einer Klimaanpassungsmaßnahme, wo der Bund auch Geld dafür hergibt, wo die Kommunen eben auch diese Klimaanpassungsmaßnahmen verbunden mit ihren Pflichtaufgaben tatsächlich auch machen. Das war mir persönlich wichtig. Also das steht an. Klimaanpassungsgesetz einmal, Klimaanpassungsstrategie, genau. Dann haben wir Hochwasserschutz, habe ich gerade auch angesprochen. Die Ministerin Lemke hat das ja auch angekündigt. Es soll ein Hochwasserschutzgesetz geben, wo ich natürlich auch mit einwirken möchte. Ich habe auch, also von unserer Fraktion aus, haben wir auch ein Hochwasserschutzpositionspapier auch veröffentlicht, wo ich schon einige Punkte gerne auch von der Praxis einbringen möchte. Einmal, genau. Das dritte ist, was auch in meinem Bereich, wo ich dafür auch zuständig bin, ist die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser, auch unter anderem für die Landwirtschaft. Ich meine, die Ressource Wasser wird immer wichtiger und das wird uns auch in Zukunft immer wieder begleiten und das Thema wird immer aufploppen. Und da möchte ich gerne halt diese Möglichkeit schaffen, auch für die Länder, dass man eben halt gereinigtes Abwasser, sauberes Wasser eigentlich wiederverwenden oder wieder hernehmen kann. Auch für die Landwirtschaft unter anderem, auch in Richtung Industrie. Ja, das waren jetzt die Bereiche, die 3 Punkte, die ich ansprechen wollte, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Herr Al-Hallak. Damit die Möglichkeit zur Ergänzung, Herr Dr. Kraft.
Ja, Dankeschön. Ich möchte kurz sagen, ich bin ja auch Mitglied im Ausschuss für Energie und Klimaschutz und da mag es vielleicht die eine oder andere Überlappung geben, die jetzt nicht direkt in den Umweltausschuss kommt, aber das habe ich dann vielleicht im Kopf falsch drin. Ganz speziell auf das Thema Wasser angesprochen. Es gibt ja die offene Frage, wie eigentlich nach einem dann vollzogenen Braunkohleausstieg und der Elimination der eingeleiteten Wässer in die Spree, wie dann eigentlich die Wasserversorgung sowohl des Spreewaldes als auch von Berlin ausschauen soll. Da hatte der Ausschuss eben eine entsprechende Anhörung und diese Frage ist nach wie vor komplett offen. Es ist komplett offen. Es gibt Absichtserklärungen, dass man vielleicht von anderen Flüssen einfach quer Bauten erlegt, legt entweder von der Elbe oder von der Oder oder von der Schwarzen Neiße, glaube ich, war es meines Erachtens. Aber mit dem Ausstieg der Braunkohle und den dann fehlenden eingeleiteten abgepumpten Wässern wird Berlin und sowie der Spreewald natürlich vor einer massiven Wasserknappheit stehen. Diese Frage ist bislang komplett unbeantwortet, außer Absichtserklärungen. Und wenn man den Wünschen der Ampelkoalition von einem kompletten Ausstieg 2030 eben folgt, sind das naja, noch 5 Jahre und 2, 3 Monate. Also das ist für ein großes Projekt sportlich, vor allem in Deutschland, muss man sagen. Ja, der Ausschuss für Umwelt beschäftigt sehr viel immer noch mit Klimaschutz. Dabei ist der Klimaschutz immer eigentlich ausgelagert in der separaten, in dem PR 25 mittlerweile. Das ist ein eigener Ausschuss. Dennoch dreht sich meines Erachtens eigentlich im Umweltausschuss ganz viel immer noch um die Frage der CO2-Einsparung, was meines Erachtens eben auch nicht synonym ist mit Klimaschutz per se. Negative Auswirkungen werden meines Erachtens tatsächlich sehr gern weggeredet. Und da geht es jetzt nicht um eine wirklich bis aufs Messer geführte Sache in einem Glaubenskrieg, sondern ich würde halt schon ganz gern wissen, ob ein Windrad eben auch eine selektive oder eine negative Auswirkung auf eine selektive Insekten- und Vogelpopulation hat. Das wird gern immer alles vermischt. Es wird gesagt, diese Menge spielt bei den Mengen der Insekten keine Rolle. Aber wir vergessen dabei, dass es sich um eine selektive Auswahl von Insekten handelt, die überhaupt dort nur im Bereich des Windrads fliegen können. Das heißt, jedes Insekt, was nicht fliegen kann, wäre schon mal ausgenommen. Das gleiche trifft auf Vögel zu. Nicht alle Vögel sind gleichzeitig gleichmäßig davon betroffen. Die ganzen Heckenbrüter etc., die sich in den Hecken bewegen oder für die Hecken, sind davon nicht betroffen. Es geht wirklich um Großvögel, die in diesen Höhen überhaupt nur fliegen. Und es geht darum nicht unbedingt, dass sie hier etwas obstruktiv das durchsetzen will. Aber ich hätte ganz gerne die Antwort auf all diese Fragen. Das dreht sich sowohl um die Onshore- als auch die Offshore-Windkraft, wo das Bundesministerium, das BMU, eben auch tatsächlich Forschungsetats hat, in dem es die negativen Folgen der Offshore-Windkraft erforschen soll. Da muss man Fragen stellen. Also gibt es möglicherweise Messe? Ist das eine offene Frage? Wenn es eine offene Frage gibt, warum beschließen wir ohne umweltverträgliche Prüfung, dass die Windkraft zugebaut wird? Wenn es keine offene Frage ist, wenn es geklärt ist, warum gibt es einen Forschungsetat? Also diese Frage ist meines Erachtens offen. Muss aber auch nicht an dieser Stelle ausdiskutiert werden. Zum Thema von Herrn Blankenburg möchte ich darauf hinweisen, dass 80% der Kosten für die Endlagerung sowohl der leicht-, mittel- als auch hochradioaktiven Stoffe refinanzierbar sind und das über das Atomgesetz, das Standortausweisgesetz und über die Endlagervorlassungsverordnung. Das heißt, es bleiben zwei Projekte übrig. Das eine ist die Asse für leichte radioaktive Stoffe. Das hat mit Kernenergie tatsächlich gar nichts zu tun. Das andere ist das gescheiterte Endlager der DDR in Morsleben. Das sind also die beiden einzigen Dinge, die nicht refinanzierbar sind und die tatsächlich am Steuerhaushalt hier hängen. Und wie gesagt, die Betreiber, mittlerweile muss man sagen ehemaligen Betreiber von Kernkraft in Deutschland, haben 24 Milliarden für die Schaffung der Endlager und Zwischenlagerungen bereitgestellt. Das Endlager in Finnland hat 3,3 Milliarden gekostet. Ich glaube, das sind ausreichende finanzielle Mittel, die von der Wirtschaft dem Bund an die Hand gegeben worden sind. Und ich glaube nicht, dass wir auf Steuermittel weiterhin zurückgreifen müssen. Das war es von meiner Seite.
Vielen Dank, Herr Dr. Kraft, für die Ergänzung. Es handelt sich ja hier um einen Bericht, deswegen machen wir an der Stelle auch keine weitere Debatte. Trotzdem stelle ich mal die Frage, gibt es weitere andere Berichtswünsche? Möchte jemand noch etwas anderes berichten? Das ist nicht der Doch, Herr Gründer? War jetzt ein Scherz, okay. Wird im Protokoll aber nicht vermerkt. Gut, dann vielen Dank. Damit ist Tagesordnungspunkt 4 beendet. Und trotz des Scherzes kommen wir zu Tagesordnungspunkt Nummer 5, Verschiedenes. Hier habe ich tatsächlich einen Punkt. Wir hatten bei unserer Delegationsreise nach New York auch einen Termin bei UNICEF. In diesem Rahmen hatten wir andiskutiert, inwiefern eine Möglichkeit der Befassung der Anliegen von UNICEF hier im Parlamentarischen Beirat möglich ist. Es ergibt sich jetzt tatsächlich die Möglichkeit, denn die UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Mary Russell ist am 9. Oktober, sprich am Tag unserer nächsten Sitzung in Berlin. Es wäre also möglich, mit ihr ein Fachgespräch zu führen. Das Thema könnte sein, so ist mein Vorschlag, Kinder im Fokus der Agenda 2030. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass wir dieses Fachgespräch beschließen sollen und auch durchführen sollen. Und wir haben auch gesagt, eine Aussprache ist nicht erforderlich. Deshalb lasse ich über die Beschlussfassung abstimmen, vorbehaltlich, dass jemand widerspricht wegen fehlender Beschlussfähigkeit. Aber es hat ja keiner gerade angemerkt, dass wir das im Umlaufverfahren machen sollen. Deswegen lasse ich abstimmen und wir werden sehen, ob dann jemand widerspricht. Wer ist dafür, dass wir das Fachgespräch durchführen? Ich sehe Zustimmung bei allen anwesenden Fraktionen. Die Grünen sind nicht anwesend. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit haben wir das beschlossen. Einen kleinen Hinweis noch. Der Rat für nachhaltige Entwicklung, Herr Dr. Pahl, ist noch im Publikum vorhanden, hat seine Jahreskonferenz am Dienstag, den 8. Oktober 2024 im AXIKA Kongress- und Tagungszentrum in Berlin. Teilnahme ist wie immer möglich, nehme ich mal an. Das ist bestätigt. Und den Terminhinweis habe ich damit auch untergebracht. Gibt es von Ihrer Seite noch Verschiedenes? Ja, Herr Dr. Kraft.
Nur eine kurze Anmerkung. Die Beschlussfassung über die Nachhaltigkeitsbotenliste ist Teil des Gesetzgebungsprozesses, weil es ja quasi auch auftaucht. Ja. Ich möchte also nur anmerken an dieser Stelle, dass ich der Meinung bin, dass diese Sachen absolut korrekt ablaufen und dass andere Dinge leicht auf dem Dienstweg oder von den Obleuten auch festgelegt werden könnten. Deswegen ein Beharren auf gewissen Formalien.
Es war keine Kritik meinerseits. Alles völlig in Ordnung. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und schließe hiermit die Sitzung.